Herr Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Und lass uns die Bibeln aufschlagen im Johannesevangelium Kapitel 14. Am Donnerstag war ja Himmelfahrt und ich möchte heute einfach nochmal auf dieses Thema ein Stück weit eingehen und habe deshalb diesen Text auch ausgesucht, weil Jesus in diesem Text von seiner Himmelfahrt spricht. Johannes Kapitel 14, 1 bis 14 lese ich vor. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wohin ich aber gehe, wisst ihr, und ihr kennt den Weg. Thomas spricht zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst, und wie können wir den Weg kennen? Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr auch meinen Vater erkannt. Und von nun an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus spricht zu ihm: Herr, zeige uns den Vater, so genügt uns. Jesus spricht zu ihm: So lange Zeit bin ich bei euch, und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht aus mir selbst. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin. Der Vater und der Vater in mir ist. Wenn nicht, so glaubt mir doch um der Werke willen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinen Namen, so werde ich es tun. Himmlischer Vater, erbarme dich über uns. Ja, unsere Herzen sind auch so oft erschreckt. Und ich bitte dich, stärke mit diesem Wort unseren Glauben und gib mir jetzt die richtigen Worte. Amen. Die Himmelfahrt die hebt uns nicht so an, oder? Also wir feiern Weihnachten intensiv, wir freuen uns auf Karfreitag, Ostern ist ganz wichtig, dann kommt irgendwann Himmelfahrt und da haben wir verlängertes Wochenende und machen irgendwas. Es ist nicht so der zentrale Feiertag, ja, das war halt so der Checkout Jesu, ne, aus der Welt, der ist zurück zum Vater, gut, aber das war nicht mehr so entscheidend, was da passierte, oder? Das Entscheidende, das passierte ja schon vorher. Und dennoch, wenn wir hier in diesen Text reinschauen, die Ankündigung von Jesus, von Jesu Himmelfahrt, die hat seine Jünger damals in Angst und Schrecken versetzt. Der erste Vers dieses Predigttextes, der gibt uns einen Einblick in die Herzen der Jünger. Ja, sie sind total verunsichert, voller Angst. Sicherlich zum Teil lag das daran, oder an den Sachen, die Jesus vorher gesagt und getan hatte. Wir sind an diesem Vorabend der Kreuzigung hier an dieser Stelle im Johannesevangelium. Jesus hat solche total ungewöhnlichen Sachen gemacht, wie dass er ihnen die Füße gewaschen hat. Schon das war ein ganz besonderes Zeichen. Dann hat er den Verrat des Judas vorausgesagt, einer von uns, von den engen Zwölferkreis, wird Jesus verraten. Dann gleich noch die Verleugnung des Petrus vorausgesagt. Petrus, so der Mann, der hier der Frontmann ist, der wird sogar Jesus verleugnen. Es ist alles
unvorstellbar gewesen. Und dann noch die ganz klare Ankündigung, inmitten all dieser Geschehnisse, die jetzt kommen werden, werde ich euch verlassen. Und ihr werdet mir erstmal nicht mehr folgen können. Dieser Thomas, der hier dann gesagt hat, wir kennen den Weg nicht, der hat ein paar Wochen vorher gesagt, als Jesus zu Lazarus gehen wollte, um ihn zum Leben zu erwecken, hat er gesagt, ja gut, kommt, wir gehen alle mit ihm, ist egal, auch wenn das Pflaster extrem heiß ist in Jerusalem, wir gehen mit ihm, auf dass wir mit ihm dort sterben. Ja? Hauptsache, wir sind bei Jesus, selbst wenn wir mit Jesus sterben, das ist okay. Aber ich will mit Jesus zusammen sein. Und jetzt sagt er, ihr könnt mir diesmal nicht folgen. Also die Jünger wissen nicht genau, was passieren wird. Sie verstehen auch nicht, was Jesus ihnen sagt und was er tut. Aber so viel ist ihnen sicherlich deutlich. Es werden irgendwelche Dinge in dieser Nacht passieren, die werden alles verändern. Und wie es aussieht, werden wir dann am Ende alleine dastehen. Und da sagt Jesus, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Warum brauchten sie nicht zu erschrecken? Warum können sie auf Gott vertrauen und auf Jesus? Warum können sie auf Jesus genauso vertrauen wie auf Gott? Und ich denke, unser Predigttext, der liefert uns 5 Gründe für einen siegreichen, für einen festen Glauben an Jesus. Ich habe das Thema genannt, Jesu Rückkehr zum Vater. Ist das jetzt nur trockene Theologie? Ist das nur so ein kirchlicher Gedenktag, der jetzt nicht so wichtig ist? Oder ist das wirklich, liegt da drin die Macht für siegreichen Glauben? Ich denke, die Macht liegt da drin. Jesus macht in diesen ganzen Abschiedsreden vor allen Dingen 2 Dinge deutlich. Um das nochmal in den Kontext zu setzen. Die eine Sache, also ich gehe zurück zum Vater, aber ich gehe über das Kreuz. Das ist das Entscheidende. Ich gehe über das Kreuz. Das wird die Grundlage dafür sein, dass ihr wirklich mit dem Vater Gemeinschaft habt, Errettung habt, Gemeinschaft mit mir habt. Und nur wenn ich dann wirklich zum Vater zurückgehe, kann ich euch den Heiligen Geist senden, der euch mit Gott verbindet. Das sind diese 2 Punkte. Ich gehe über das Kreuz, die Grundlage, und dann vom Himmel aus kann ich euch den Heiligen Geist senden. Diese beiden Punkte spielen jetzt in all diesen Gründen natürlich die entscheidende Rolle. Also der erste Grund lautet, der erste Grund für festen Glauben an Jesus, wir werden einmal Jesus folgen. Hier Vers 2 steht, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen, wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt, ich gehe hin, um euch die Stätte zu bereiten. Im Haus meines Vaters. Jesus nannte den Tempel Haus meines Vaters. Ja, Johannes 2, Vers 16, das ist das Haus meines Vaters, der Tempel. Und gleich darauf sprach er aber dann von sich selbst als den Tempel. Ja? Als er sagte, reiß diesen Tempel nieder, ich werde ihn auferbauen in 3 Tagen, dann steht dort, er sprach aber von sich selbst, von seinem eigenen Leib. Wenn Jesus also jetzt die Wohnungen im Haus seines Vaters bereitet, dann bedeutet das nichts anderes, als dass er sich selbst bereitet. Er bereitet sich selbst so vor, dass wir im Haus des Vaters wohnen können, dass wir also mit Jesus verbunden sein können. Es geht also nicht so sehr darum, dass er irgendwie einen Ort mit wunderschönen Räumlichkeiten für uns vorbereitet. Wir haben manchmal die Vorstellung, Jesus baut jetzt schon seit über 2000 Jahren an der neuen Erde und es wird wunderschön, weil er schon so lange da braucht. Es wird wunderschön, aber die Bibel sagt, die alte Erde wird vergehen und wird erneuert werden und dann wird dann die neue Erde da sein. Also das wird dann geschehen. Das Wichtige, die Grundlage dafür ist aber, dass Jesus selbst zu diesem Ort wird. Das Wichtigste und das Schönste am Himmel ist, dass Jesus selbst dort ist, dass wir mit ihm dort sein werden. Durch seinen Tod, Auferstehung und seine Himmelfahrt bereitet er die Stätte vor. Also der Himmel ist uns sicher, weil Jesus diesen Weg gegangen ist. Und welche Auswirkungen hat das jetzt für unser Leben? Was bedeutet das für uns? Das ist erstmal ein ganz großer Trost. Das heißt für uns, wir werden definitiv zu Gott kommen. Wir werden definitiv, um in diesem Bild zu sprechen, in diesen Wohnungen, in diesen himmlischen Wohnungen einziehen können. Jesus hat alles dafür getan. Und das wiederum bedeutet, dass wir uns nicht an diese Welt zu hängen brauchen. Wir wohnen hier, wir wirken hier, Jesus sagt später dann, wir werden sogar größere Werke als er noch in dieser Welt tun, aber wir dürfen und wir müssen eins wissen, diese Welt ist nicht unser Zuhause. Unser Zuhause ist bei Gott. Damit komme ich zum zweiten Punkt schon. Zweiter Grund für festen Glauben an Jesus ist, dass Jesus wiederkommen wird. Da steckt hier auch mit drin, ne? Vers 3 dann. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. An dieser Stelle redet Jesus von seinem zweiten Kommen. Und sein zweites Kommen wird damit verbunden sein, dass alle Gläubigen leiblich auferstehen werden, um dann auf ewig mit ihm vollkommen verbunden zu sein. Ja, die Gläubigen, die dann noch leben, werden mit ihm entrückt. Vorher werden alle anderen Gläubigen auferweckt werden und sie werden dann mit ihm auf der neuen Erde leben. Er wird wiederkommen und er wird uns zu sich holen. Also seine Jünger haben Angst, dass sie jetzt getrennt sein werden von Jesus. Und Jesus sagt, ja, wir werden jetzt eine kurze Zeit getrennt sein. Ich werde von euch weggehen, aber ich mache das, damit wir für immer verbunden sein werden. Aber was ist bis dahin? Waren seine Jünger und demzufolge sind auch wir bis dahin in dieser Welt auf uns alleine gestellt? Ja, wir werden einmal in Ewigkeit mit ihm zusammen sein, das wird herrlich werden. Was ist bis dahin? Und damit kommen wir zum dritten Grund für einen festen Glauben an Christus. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er sagt hier in Vers 4, wohin ich aber gehe, wisst ihr und ihr kennt den Weg. Ja, wir können uns das vielleicht noch aus der Schule gut vorstellen. Der Lehrer schwafelt die ganze Zeit, er erzählt haufenweise theoretische, schwierige Dinge. Und dann am Ende kommt die Frage, so jetzt wisst ihr es ja und wir müssen antworten. Hä? Keine Ahnung, wovon du geredet hast. Warum sollen wir jetzt auf einmal die Antwort wissen? So? Ihr kennt den Weg. Und Jesus hat sie ja tatsächlich aufgeklärt über seinen Weg zum Vater. Er hat deutlich gemacht, mein Weg zum Vater geht über das Kreuz, das ist der Weg. Und dann kommt die Auferstehung. Oftmals hat er seinen Jüngern gesagt, er hat sie ihnen auch in Zeichen verdeutlicht. Er hat im Johannesevangelium lesen wir das Gleichnis, Kapitel 12, 23 bis 24, vom Weizenkorn, was in die Erde gehen muss, was sterben muss. Jesus hat deutlich gemacht, ich werde tiefste Schmach, Leid, Schmerz und Not auf mich nehmen, aber dadurch werde ich Frucht bringen. Das ist mein Weg. Also die Jünger müssten diesen Weg kennen, obwohl diese Nacht und diese Reden Jesu hier an diesem letzten Abend so verwirrend für sie war. Aber sie verstehen nichts. Und Thomas spricht eben das aus, was alle dachten. Wir wissen noch nicht mal, wohin du gehst, wie sollen wir den Weg kennen? Also Thomas will unbedingt mit Jesus zusammen sein, das ist das Gute. Wir kennen Thomas immer so als, das ist der Zweifler, ja, der zweifelnde Thomas, der konnte es nicht wirklich glauben. Aber was ihm eigentlich viel mehr geprägt hat, war, er wollte unbedingt mit Jesus zusammen sein. Das ist sehr gut gewesen. Er denkt aber, dass er nur dann bei Jesus sein kann, wenn er den Weg geht, den Jesus gegangen ist. Ja, lasst uns mit ihm nach Jerusalem gehen und mit ihm sterben. Wenn das die einzige Möglichkeit ist, okay. Er versteht nicht, dass er diesen Weg gar nicht gehen kann und auch gar nicht gehen braucht. Jesus sagt, ich gehe diesen Weg weg von euch über das Kreuz und die Auferstehung, damit ihr auf einen anderen Weg zu Gott kommen könnt. Ich bin der Weg für euch und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Diesen Weg, den ich gehe, den könnt ihr nicht gehen, aber wenn ich diesen Weg gehe, dann könnt ihr auf mir diesen Weg gehen, um zum Vater zu kommen. Jesu eigener Weg war das Kreuz, er wurde selbst genau dadurch zum Weg für uns. Und jetzt wollen wir uns kurz anschauen, was das jetzt im Tieferen bedeutet. Ich könnte eine ganze Predigt mindestens halten, nur über das Thema Weg, dass Jesus der Weg ist und Wahrheit und Leben, da steckt so viel drin. Wir wollen es uns wenigstens ganz kurz anschauen. Er selbst ist der Weg, sagt er. Wir kommen nicht zum Vater und ins ewige Leben. Wir kommen nicht in die Stätte, die Jesus bereitet hat, indem wir den Lebensweg Jesu versuchen zu kopieren. Indem wir uns Jesus lediglich zum Vorbild nehmen. Das wird ganz oft gesagt, ja? Jesus hat es uns vorgemacht, folge Jesus nach, lebe genauso, dann wirst du es auch schaffen. Nein, das wirst du nicht schaffen. Wir kommen zum Vater nur, wenn wir an Jesus glauben. Sein Werk, sein Weg ist in gewisser Weise natürlich ein Vorbild für uns, was Demut und Aufopferung angeht. Aber vor allem ist es geschehen, um unsere Schuld auszulöschen und um uns vor dem ewigen Gericht zu befreien. Jesus hat diesen Weg frei gemacht. Er wurde selbst zum Weg, weil er das, was uns von Gott trennte, auf sich genommen hat und abgetragen hat. Unsere Schuld am Kreuz getragen. Also du gehst den Weg in den Himmel durch Glauben an eine Person. Nicht durch die Werke, die du verrichtest, durch die besondere Maßnahmen, die du ergreifst, was auch immer, sondern durch den Glauben an eine Person gehst du den Weg in den Himmel. Dann sagt er ist die Wahrheit. Weil er das fleischgewordene Wort Gottes ist und das Wort Gottes ist die Wahrheit, weil hinter dem Wort Gottes die Macht Gottes steht, was Gott sagt, das geschieht. Wenn Gott etwas will, dann spricht er und es ist da. Gottes Wort ist Wahrheit. Weil hinter dem Wort Gottes die Macht Gottes steht. Aber das Besondere ist eben, dass Jesus uns nicht nur die Wahrheit sagt, sondern dass er in Person Wahrheit ist. Das heißt, alles, was er sagt, aber auch was er tut und was er ist, das ist Wahrheit. Du wirst die Wahrheit erkennen, das ist das Besondere, nicht indem du unheimlich viele Bücher liest, unheimlich viel weißt und besondere Erkenntnisse erringst. Du wirst die Wahrheit erkennen durch eine Beziehung zu einer Person. Du wirst die Wahrheit erkennen durch die Beziehung zu einer Person. Es ist so ganz anders, als wie die Welt sich das vorstellt, wie man Wahrheit erkennt, wie man Wissen erlangt. Durch die Beziehung zu Jesus wirst du Wahrheit erkennen, denn er in Person ist die Wahrheit. Und dann sagt er noch, er ist das Leben. Ich versuche das mal zusammenzufassen, was das Johannesevangelium oder was Jesus im Johannesevangelium darüber sagt, dass er das Leben ist. Philosophisch würden wir sagen, er ist das Sein. Ja, er musste nicht entstehen, er wird sich nicht verändern, er ist ewig und darum ist sein Name Jahwe.
Das Wasser des Lebens. Danke.
Jahwe und Jahwe bedeutet ja übersetzt, ich bin, der ich bin. Gott hat sich so offenbart, wer bin ich? Fragt Mose ihn, wie heißt du? Ich bin, der ich bin. Ich bin das Sein, ich bin schon immer da. Ich bin das Leben. Und Jesus nimmt diesen Namen und bezieht ihn auf sich. Im Griechischen heißt es ja dann nicht Jahwe, sondern übersetzt heißt es Kyrios. Ich bin Kyrios, ich bin der Herr auf Deutsch. Das heißt, er ist das Leben und darum kann er uns das Leben geben, sagt Jesus. Aber er gibt uns das Leben, weil er sein Leben für uns gab. Aber auch nachdem er sein Leben für unsere Sünden gegeben hat, ist er immer noch das Leben. Und nur in Verbindung mit ihm können wir das Leben haben. Denn wenn er auch sein Leben für uns gab, er ist ja das Leben und er konnte das Leben sich wieder nehmen. Du wirst in Ewigkeit leben, so können wir es zusammenfassen, weil Jesus sein Leben für dich gab. Jesus zeigt uns nicht nur den Weg, er bezeugt uns nicht nur die Wahrheit, er verhilft uns nicht nur zum ewigen Leben. So Jesus so als das Mittel zum Zweck, so die letzte Sprosse oder eine ganz wichtige Sprosse zur Erkenntnis, zu höheren Wein, zum ewigen Leben, zu Gott. Ohne Jesus würden wir nie zu Gott kommen, aber Jesus nur so als die letzte Treppenstufe vor dem Himmel, so wie es manche Religion oder mystische Weltanschauungen betrachten. Jesus total wichtig. Ohne Jesus würde nichts gehen, aber am Ende bleibt er nur so eine Art Sprosse auf der Leiter in den Himmel. Nein, Jesus sagt, er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ja, er ist der Himmel. Er ist der Weg zum Vater. Er ist die Wahrheit vom Vater. Er ist das Leben, das heißt die Gemeinschaft mit dem Vater. Und ich weiß nicht, ob ihr mir jetzt gerade noch folgen könnt oder ob ihr schon abgeschaltet habt. Der redet ja immer nur dasselbe, aber ich kann es trotzdem nicht verstehen. Also das sind schon schwere Gedanken. Das ist schon ziemlich viel Theorie, ziemlich viel Theologie. Und man fragt sich dann, boah, muss ich das alles verstehen? Muss ich da durchsteigen? Reicht es nicht einfach nur zu glauben? Die Antwort lautet ja und nein. An Jesus zu glauben bedeutet natürlich, wie ein Kind auf ihn zu vertrauen. Und ich denke, selbst ein Kind kann verstehen, ja, das, was ich getan habe, ist falsch, ich habe ein Problem, ich habe gesündigt, darauf habe ich Strafe verdient. Und wenn da jemand kommt und die Strafe für mich trägt und mir sagt, mir ist vergeben, dann bin ich befreit von meiner Schuld und bin ich gerettet, dann kann ich, und wenn Gott selbst das ist, dann bin ich mit Gott wieder am Reinen. Das sind Dinge, die kann jedes Kind begreifen. Die kann ich ganz schlicht im Glauben annehmen. Aber dieser Glaube an Christus, dieser schlichte Glaube, der wird natürlich angegriffen. Ich komme in Zweifel, ich habe Anfechtungen im Glauben. Und deshalb ist es so wichtig, dass unser Glauben wächst, dass er immer wieder gestärkt wird. Und mein Glaube in Christus wird gestärkt, wenn ich mehr von ihm erkenne. Wenn ich mehr über ihn weiß, wenn ich mehr Erfahrungen mit ihm habe. Das geht uns doch mit jeder Person, mit jeder Angelegenheit so. Je mehr ich von einer Sache weiß, desto mehr kann ich dann auch auf sie vertrauen. Je besser ich weiß, wie so eine Brücke über so einen Abgrund konstruiert ist, so sicherer habe ich dann das Gefühl beim Drübergehen. Ja, wenn ich da so einen Abgrund habe und da ist so eine schwankende Hängebrücke, gibt es ja so manchmal, man hat so eine total tolle Wanderung und dann muss man über diese Hängebrücke gehen. Und die wackelt und die hängt nur an zwei Seilen. Aber wenn ich weiß, wie diese Stahlseile konstruiert sind und wenn ich viel Erkenntnis habe über den Stahl und wenn ich Physik kenne und so weiter und so fort, je mehr ich weiß, desto mehr weiß ich, wow, ich kann hier richtig Gaudi machen, ich kann hier richtig hin und her schwingen, es wird nichts passieren. Kommt mal alle mit auf die Brücke, die hält. So wird unser Glauben geschenkt. Je mehr wir über Christus wissen, desto stärker wird unser Glauben, desto mehr können wir ihm vertrauen. Je mehr ich verstehe, wer er ist und was er für uns getan hat, desto fester kann ich an ihn glauben. Wenn die Jünger Jesu verstanden hätten, wenn sie ihn als den, der er war, wirklich als den Sohn Gottes erkannt hätten, Jesus geht so weit, sagt, dann hättet ihr den Vater erkannt. Dann hättet ihr schon diese vollkommene Beziehung mit Gott. Dann würdet ihr Gott sehen. Das, was Mose nicht konnte, was im Alten Testament so als unmöglich, Gott zu sehen. Ihr hättet den Vater erkannt. Wenn ihr mich erkannt hättet, Vers 7, so hättet ihr auch den Vater erkannt. Und jetzt sagt er aber dennoch weiter, und von nun an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Passt irgendwie nicht zusammen. Ne? Erstens, die Jünger verstehen Bahnhof. Zweitens, Jesus sagt das auch noch, ihr habt nichts erkannt. Und jetzt sagt er, aber jetzt habt ihr ihn erkannt. Ja, weil sie Jesus kennengelernt haben, aber vor allen Dingen, weil Jesus jetzt von ihnen gehen wird, über das Kreuz werden sie den Vater erkennen. Jesus wird über das Kreuz gehen, das heißt, er wird dort für die Schuld der Menschen sterben und das ist die Grundlage dafür, dass er dann, wenn er beim Vater ist, den Heiligen Geist senden kann, der ihnen das übermittelt, der ihr Herz reinigt von Sünde, der ihnen sozusagen die geistlichen Augen, die blind sind, wieder frei macht, sodass sie Gott erkennen können. Das ist der Vorabend von der Kreuzigung. Er sagt, ab jetzt wird es passieren, dass ihr Gott erkennen werdet, durch mich, in mir. Und dann kommen wir zum vierten Grund für festen Glauben an Jesus. In Jesus sehen wir den Vater. Aber Philippus sagt, nee, Moment mal, nicht so schnell. Durch das, was du uns jetzt gesagt hast, verstehen wir erstmal gar nichts und wir erkennen auch den Vater nicht. Wir kennen dich, aber nicht den Vater. So, wenn du die Möglichkeit hast, uns den Vater zu zeigen, wenn das so ist, dass wir durch dich den Vater sehen können, dann zeig uns doch jetzt den Vater. Gib uns diese Vision. Mach irgendwie ein besonderes Wunder, dass wir jetzt Gott sehen können oder ich weiß nicht, was er sich vorgestellt hat. Erheb uns auf diese Bewusstseinsebene, dass wir dann mit geöffneten Augen Gott schauen können. Jesus spricht zu ihm in Vers 9, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht aus mir selbst. Also quasi, das sind die Worte des Vaters. Das hat er an anderer Stelle schon deutlich gesagt. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. Jesus tat Wunderzeichen, er verkündete das Wort Gottes, wie sie es noch nie erlebt hatten. Deshalb waren ja die Jünger so begeistert von Jesus. Aber anscheinend war es immer noch so, sie sahen trotzdem nur Jesus als Menschen vor sich. Nur ein Mensch, ein besonderer Mensch, ein Mensch, der Wunder tun kann, aber ein Mensch. Es ist so erstaunlich und wiederum schwer fassbar. Jesus ist eins mit Gott. Hinsichtlich zum Menschen, in der Beziehung zum Menschen, in der Art, dass er allmächtig ist, der Schöpfer ist, er ist das Leben und die Wahrheit. Aber er ist auch eins mit dem Menschen in seiner Beziehung zu Gott. Nämlich in seiner Unterordnung unter, in Abhängigkeit von und Gehorsam zu Gott. Jesus ist souveräner Gott, der tun kann, was er will, und gleichzeitig geschieht alles, was er tut, im Gehorsam zu seinem Vater. Sie sahen vor ihm diesen gehorsamen Menschen, total untergeordnet unter Gott, abhängig von Gott. Es war richtig, so hat sich Jesus geoffenbart, aber sie sahen nicht seine souveräne Macht. Aber gerade durch diese beiden Seiten bekommen wir den Blick auf den Vater. Ja, in Johannes 5, Vers 19 hat Jesus gesagt, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. D.A. Carson hat es auch, finde ich, sehr gut beschrieben. Es ist ziemlich schwierig, ja, aber vielleicht hilft uns das. Als Mensch war Jesus völlig abhängig von Gott. Aber diese Abhängigkeit ist so absolut, so vollständig, dass es tatsächlich bedeutete, dass alles, was er sagte und tat, exakt das war, was der Vater sagte und tat. Und das bedeutete, dass er die volle göttliche Autorität hinter sich hatte. Versteht ihr, gerade weil er so völlig untergeordnet war, hatte er diese göttliche Autorität. Er und der Vater sind eins. Die Jünger verlangten von Jesus, den Vater zu sehen. Sie erkannten nicht, dass sie schon Zeugen der für sie klarstmöglichen Offenbarung Gottes in seinem Sohn waren. Kurze Zeit vorher sprach Jesus, wir hatten diesen Text auch zu Ostern uns angesehen, Lazarus, komm heraus. Und er kam ja dann auch heraus. Ja. Hinter diesen Worten stand Gottes souveräne Macht. Sein Wort erweckte Lazarus zum Leben. Ein Toter konnte diese Worte hören. Was unmöglich ist, aber wenn Gott diese Worte spricht, dann wirken diese Worte, dass der Tote zum Leben kommt. Wir merken, sein Wort ist Wahrheit. Sein Wort machte Lazarus wieder lebendig. Sein Wort wirkte Leben, weil er selbst das Leben ist. Aber die Jünger haben es noch nicht begriffen, weil ihre Herzen noch verdunkelt waren durch die Sünde. Sie waren noch nicht so weit, dass sie es begreifen konnten, weil sie noch in Sünden waren. Und wisst ihr was, uns würde es genauso gehen. Es musste eben noch etwas geschehen. Die Inkarnation reichte nicht aus, dass Jesus Mensch geworden ist, dass Jesus zu den Menschen gekommen ist und gesagt hat, hier, guck mal, ich bin Gott, aber damit ihr Gott erkennen könnt, bin ich Mensch geworden, weil nur so könnt ihr mich sehen. Ja? Wenn ihr Gott sehen würdet, dann würdet ihr vergehen, aber hallo, ich bin Gott. Und damit ihr es glaubt, hier, guck mal, Lazarus, komm heraus, Wasser werde zu Wein, Blinde werden, können sehen und so weiter. Jetzt müsst ihr es doch sehen, ich bin Gott. Und die haben sehr viel gesehen, die haben alle gestaunt. Aber sie konnten nicht begreifen, was das wirklich bedeutet. Es musste noch was geschehen. Jesus musste nicht nur als Mensch zu uns Menschen kommen, er musste eben auch für uns sterben. Er musste wieder zurück zum Vater, aber eben über das Kreuz. Er musste die Städte bereiten und den Weg ebnen. Er musste selber zum Weg werden. Wir kennen alle diese Geschichte, die dann immer gebracht wird, ja, mit dem Ameisenhaufen im Wald, und dann sollte die Straße gebaut werden, und wie kann der Förster diese armen Ameisen retten, und er muss selbst zur Ameise werden, weil nur dann und so weiter. Ja. Das reicht nicht aus. Das ist noch nicht alles. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir. Wenn nicht, so glaubt mir doch um der Werke willen. Das ist eine Ermahnung, ich glaube, die geht auch wirklich an uns. Ja? Wir fragen uns, haben wir so eine Ermahnung notwendig? Wir wissen doch, Jesus ist der Sohn Gottes. Warum muss uns Jesus jetzt auf seine Werke hinweisen? Klar, früher, die brauchten das, die hatten nichts anderes. Ja? Aber warum brauchen wir das? Und ich würde mal so fragen, sind wiedergeborene Christen in ihrem Herzen manchmal vielleicht noch erschreckt, verunsichert, aufgewühlt, angstvoll? Haben wiedergeborene Christen noch Zweifel? Ja, da kann sich selbst fragen, gibt es solche Momente in eurem Leben? Ich habe solche Momente. Und ich glaube, wir alle haben solche Momente. Wir sind nicht über alle Ängste, Probleme und Herausforderungen und Schicksalsschläge erhaben und sagen uns in jeder brenzlichen Situation, naja, Jesus hat ja eh alles gemacht. Ich bin safe. Der Himmel ist safe. Die Stätte ist bereitet. Machen wir nicht. Wir sind so oft erschreckt wie diese Jünger, obwohl wir so viel mehr schon wissen durften. Also ja, wir brauchen diese Ermahnung. Glaub mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir. Aber wie können wir so glauben, gerade wenn unsere Herzen erschreckt sind? Wie kann unser Glaube gestärkt werden? Hier komme ich wieder dazu. Jesus sprach ja zu diesen angstvollen, erschreckten, verunsicherten Jüngern nicht nur so ein paar tröstende Worte und Versprechen zu. Waren dann total aufgewühlt, ganz ruhig bleiben, alles wird gut und so weiter. Ja. Nein, ihr merkt es ja, er beginnt ihnen Theologie zu unterrichten. Er geht hier über das Einmaleins des Glaubens, über das ABC des Glaubens weit darüber hinaus. Er erklärt sie nicht nur auf über die weiteren Geschehnisse, ja, nur damit ihr wisst, was jetzt passiert, damit ihr nicht völlig aus den Latschen kippt. Ich erkläre euch jetzt, passt auf, heute Nacht werde ich festgenommen, dann werde ich morgen getötet, aber ich werde auferstehen, nur damit ihr wisst, es wird alles gut. Nein, er erklärt nicht nur das, was passieren wird, er deutet es, er erläutert es, er zeigt ihnen, was die Theologie dahinter, die Lehre dahinter, die Lehre über sich und über das Evangelium, über seine Verherrlichung. Und das ist dann der Trost für sie. Wenn sie die Lehre verstehen, wenn sie mehr über Christus und was er getan hat erkennen, dann werden sie fest im Glauben, dann werden wir fest im Glauben. Also habt keine Angst vor Theologie, vor schwierigen Zusammenhängen, vor den Lehren der Bibel. Sagt auch nicht, ich brauche das nicht, ich glaube ja an Jesus, das reicht. Weil die immer so trocken sind, weil man es eh nicht so richtig verstehen kann, weil ich es mir auch nicht merken kann. Es ist zwar interessant, was du mir heute wieder erzählt hast, Ludwig, ja toll, aber ich habe es heute Nachmittag schon wieder vergessen. Also sag mir lieber, was ich in der nächsten Woche tun soll, das ist vielleicht hilfreicher. Nein, wir brauchen diese tiefere Lehre, weil sie uns wirklich festmacht im Glauben. Unser Glauben wird nicht fest und beständig und siegreich durch dieses Jesus liebt dich Grundgefühl. Unser Glauben wird gestärkt, indem wir immer tiefer den Inhalt und das Objekt unseres Glaubens, nämlich Jesus und sein Werk, verstehen. Wir brauchen diesen objektiven Glauben. In der Not und in der Anfechtung, dann wird dich nicht ein Jesus-Hochgefühl, was du mal hattest, hindurchtragen. Sondern dann wird dich das hindurchtragen, was du über Jesus weißt. Die Wahrheit, die tiefe Lehre über ihn. Und damit komme ich noch kurz zu einem letzten Grund, einem festen Grund für Glauben in Christus. Das sind die Folgen dieses Glaubens. In den letzten Versen werden hier die Folgen von Jesus angesprochen, in den letzten Versen von unserem Predigttext. Die Früchte eines solchen Glaubens in Christus. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Also die erste Folge, die Jesus hier benennt, ist, wir werden größere Werke tun als er, wenn wir an ihn glauben. Und vielleicht fragen wir uns jetzt, du hast gerade noch gesagt, du bist die Wahrheit, aber jetzt scheinst du doch ein bisschen zu übertreiben. Ja? Also das glaube ich nicht, oder das kann ich auch nicht bestätigen. Ja? Ich habe es noch nicht geschafft, 5000 Männer plus Frauen und Kinder zu speisen mit 5 Laib Brot. So, ne? Ich kann auch nicht Tote zum Leben erwecken. Hat Jesus hier einfach übertrieben, um so seine Jünger so ein bisschen durch die schwere Zeit zu bringen? Und ich denke, nein, Jesus hat nicht übertrieben. Es ist die Wahrheit. Solange Jesus als Mensch bei den Menschen war, konnten sie nicht von ihrer Sünde befreit werden. Konnten sie nicht den Vater in Christus erkennen. Selbst die direkt bei ihm waren, die mit ihm zusammen waren, konnten es nicht. Das konnte erst geschehen, weil Jesus wieder zum Vater zurückgegangen ist. Über das Kreuz, wo er für unsere Sünden gelitten hat. Und dann vom Vater uns aus den Heiligen Geist senden konnten, damit wir das verstehen, damit uns das zugesprochen wird, damit wir glauben können. Versteht ihr, Jesus konnte tatsächlich sagen, Lazarus, komm heraus. Und er ist zum Leben wieder erweckt worden. Aber Lazarus ist dann irgendwann wieder gestorben. Und die 5000 Leute, die hat er wirklich satt gemacht für einen Tag. Und dann am nächsten Tag mussten sie wieder irgendwas zu essen finden. Aber was wir jetzt machen können, indem wir Zeugnis geben von diesem Evangelium, indem wir Jesus nachfolgen und damit anderen die Nachfolge rufen können, ist, dass Menschen ewiges Leben bekommen. Dass sie in Ewigkeit nicht verloren gehen, sondern Leben haben bei Gott. Das ist viel größer als die Werke, die Jesus damals getan hat. Die Werke, die Jesus getan hat, das waren sozusagen nur Bilder davon, was eigentlich geschehen sollte. Und Jesus sagt, weil ich über das Kreuz zum Vater gehe, werdet ihr diese größeren Werke tun. Und genauso ist es passiert. Durch das Zeugnis der Jünger sind viele, viele Menschen zum Glauben gekommen und durch ihr Zeugnis wieder bis heute. Indem du ein Zeugnis bist von Christus und dadurch andere Menschen ja auf Christus hinweist, tust du ein größeres Werk, als dich vor den Friedhof zu stellen und irgendwelche Leichen wieder zum Leben zu erwecken. Und dann noch diese zweite Folge, die unseren Glauben eben auch stärkt. Unsere Bitten in Jesu Namen werden von Gott erhört. Ja? Und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. In Christus sind wir schon hier mit dem Vater verbunden. Das ewige Leben, das beginnt nicht erst, wenn wir dann bei Gott sind, sondern es beginnt ja schon hier. Durch unsere Beziehung zu ihm, durch unseren Glauben, durch die Wiedergeburt beginnt das ewige Leben. Das bedeutet konkret, Gott will unsere Gebete hören. Wir sind ja seine Kinder. Er ist unser Vater. Wir dürfen ihn alles sagen, wir dürfen ihn um alles bitten und er will uns reichlich segnen. Jesus sagt, wenn schon die menschlichen Väter ihren Kindern wissen, gute Gaben zu geben, wie viel mehr euer Vater im Himmel. Und er sagt dann vor allen Dingen, er wird euch die Gabe des Heiligen Geistes geben. Er wird euch das Größte und das Schönste und das Beste geben, was ihr euch überhaupt vorstellen könnt. Er gibt euch sich selbst. Aber wir wissen, dass nicht alle unsere Bitten werden erhört oder sofort erhört. Und deshalb ist es wichtig, hier auch zu beachten, wir sollen in Jesu Namen bitten. Das heißt erstens natürlich auf der Grundlage dessen, was Jesus getan hat. Auf der Grundlage des Kreuzes, auf Verstehung, Verherrlichung, auf der Grundlage dessen, was Jesus getan hat, beten wir zu Gott. Dass wir daran glauben. Aber auch, dass der Inhalt unserer Bitten dem Namen Jesu entsprechen soll. Der Name steht für Jesu Wesen. Der Name in Jesu Wesen steht für das Evangelium. Also auch der Inhalt unserer Bitten soll Jesus entsprechen. Und Gott will diese Bitten erhören. Und die größte Bitte, die wir an Gott richten können, ist tatsächlich die, Herr, gib uns deinen Geist. Schenk uns, dass wir diese Gemeinschaft mit dir haben, immer mehr. Schenk, dass Menschen zum Glauben können. Und Jesus sagt, Gott will diese Bitte erhören. Und diese Folgen, diese Früchte des Glaubens, die stärken unseren Glauben. Wir brauchen uns darauf nichts einbilden, sondern sie sollen uns immer fester an Jesus binden. Sie sind uns von Gott gegeben und sie weisen uns und andere auf Gott hin. Das geschieht, warum? Damit der Vater verherrlicht wird durch den Sohn. Der Vater verherrlicht wird durch den Sohn. Und wenn das passiert, dann ist das das Schönste, was uns passieren kann. Und das bedeutet Erfüllung für uns. Lass uns zusammen beten. Herr Jesus Christus, du gingst, um uns eine Stätte bei Gott zu bereiten. Du bist selbst zu dieser Stätte geworden, weil wir in dir mit Gott verbunden sein dürfen, weil wir durch dich unsere Schuld vergeben bekommen und deine Gerechtigkeit zugesprochen bekommen. Und du hast uns auch gesagt, dass du uns holen willst zum Vater. Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Durch dich haben wir jetzt schon Anteil an Gott. Wir gehören schon zu ihm und wir werden einmal vollends mit dir verbunden sein und beim Vater sein. Wir danken dir dafür. Und wir danken dir auch, dass du uns Anteil geben willst an diesem größten aller Wunder, dass Menschen vom Tod zum Leben hindurchgehen, hindurchdringen können, dass Menschen zum Glauben kommen. Wir bitten dich so sehr darum, dass du unser Zeugnis gebrauchst, um Menschen zu erretten. Dass sie erkennen, du bist der Weg. Eine Beziehung zu einer Person, dadurch wird man die Wahrheit erkennen und das Leben finden und den Weg zum Himmel beschreiten. Und Herr, wir bitten dich auch, dass du uns ein immer tieferes Verständnis für diese herrlichen Wahrheiten schenkst. Ja, sie sind manchmal wirklich schwer und die hängen alle irgendwie miteinander zusammen. Bitte, Herr, führe uns immer tiefer hinein und stärke dadurch unseren Glauben. Und gerade wenn unsere Herzen erschreckt sind, wenn wir den Mut verlieren, wenn wir Angst bekommen in dieser Welt, oh Herr, dass wir dann sehen, du, Herr Jesus Christus, bist im Vater und der Vater in dir und du selbst bist in uns. Und dass wir dir dann wirklich voller Zuversicht nachfolgen können. Darum wollen wir dich bitten für unser Leben, für diese kommende Woche. Herr, führe du uns hindurch, segne uns und sei du bei uns. Amen.